einer meiner ersten Patienten hat dann gesagt, wenn ich ihn jetzt wegschicke mit den Wirbelsäulenschmerzen, dann geht er zur Kronenzeitung oder so.
Herzlich willkommen zur 25. Folge von Was bringt sie zu mir, der Medizin-Podcast. Ich bin Bianca Itario und mein Gast heute ist ein alter Freund und Kollege, der wunderbare Orthopäde, Privatdozent Dr. Lukas Leitner, PhD. Herzlich willkommen, lieber Lukas.
Hallo, danke für die Einladung. Gleich vorweg, Entschuldigung für die etwas verschlagene Stimme, ich bin ganz leicht verkühlt, aber die Bianca hat gesagt, das ist überhaupt kein Problem. Ich denke, es ist da ein bisschen die Überlegung, fachspezifische Stereotype etwas durchspielen zu lassen mit einer nasalen Stimme. Das ist aber normalerweise eben nicht der Fall. Ja.
So klingt ein Orthopäde. Lukas, die erste Frage im Podcast ist immer, was bringt deine Patientinnen und Patienten zu dir? Was sind so die häufigsten Zuweisungsgründe?
Völlig unvorbereitet. Es ist grundsätzlich eine chronische Schmerzsymptomatik des Bewegungsapparates. Meistens Lebensstil induziert, sage ich jetzt einmal. Sowohl in die eine Richtung, also zu 80% würde ich sagen, Patientinnen, die einfach zu wenig machen, finde ich, in ihren gesamten Alltag schon über Jahre.
Sogenannte Bürojobler.
Auch natürlich, vor allem wahrscheinlich auch verhaltungsmäßig viel falsch machen, einfach aufgrund des modernen Lebensstils. Aber halt auch irgendwie insgesamt seit Jahrzehnten möglicherweise vom Lebensstil generell in eine schlechte Richtung arbeiten. Ich denke, die meisten Krankheitsbilder im orthopädischen Bereich sind einfach abnutzungsbedingte Dinge, die man präventiv durchaus mit einem anderen Lebensstil behandeln hätte können.
Also du meinst, wir wären alt und wir bewegen uns zu wenig?
Durchaus, ja. Und auf der anderen Seite hast du dann auch natürlich eine kleine Gruppe von Patientinnen, die einfach zu stark ins Material reinarbeiten und natürlich ebenfalls Abnutzungen kriegen und Beschwerden. Aber das ist ein kleiner anderer Bereich, hätte ich gesagt. Und natürlich ein bisschen eine Selektion.
Als mein Mann und ich noch Studierende waren und zusammengezogen sind, hat uns Lukas geholfen beim Kühlschranktragen im dritten Stock Altbau. Damals warst du beim Bundesheer, also Lukas et al., weil es waren auch andere Kolleginnen und Kollegen dabei. Und jetzt, einige Jahre später, ziehen meine Eltern um in einer Wohnung und wir haben gerade überlegt, als sie einen Kühlschrank bestellt haben, Mitlieferung und vor der Tür und so weiter. Und dann haben wir gesagt, ja, na, also es muss geliefert werden, weil wir sind nicht mehr die Jüngsten. Wir haben beide Knieschmerzen und Lukas ist auch nicht mehr so jung und er hat auch Knieschmerzen.
Vielen Dank.
Ja, also Thema Knieschmerzen. Das tritt auch sehr häufig vor bei Patientinnen, würde ich sagen, ab 35. Das ist mein Empfinden. Wie schaut die Realität aus?
Ja, das sind eben verschiedene Formen von Knieschmerzen. Die 35-Jährigen oder auch deutlich Jüngeren mit Knieschmerzen haben halt einfach einen überlastungsbedingten Schmerz, wo es auch sehr intelligent und gut ist, wenn man einmal reagiert, sich das anschauen lässt und zum Beispiel eine Fußfehlstellung oder generell schlechte Schuhe oder einfach eine entsprechende Fehlbalancing von der Muskulatur im Kniebereich behandeln lässt und damit dem entgegenwirkt. Genau um das geht's. Wenn man da jetzt viele Jahre eigentlich nicht reagiert, immer wieder Knieschmerzen hat, vielleicht seine Aktivität ein bisschen zurücknimmt, dann geht man einfach in eine Richtung, wo man dann immer schwerer sie tut, diese Probleme reversibel zu bekommen. Es ist durchaus bei jungen, schlanken, vor allem auch Patientinnen so, dass die mit Mitte 20 einmal Knieschmerzen entwickeln, eben aufgrund der muskulären Dysbalance einfach, weil man geht meistens in der Ebene, man hat jetzt nicht diese Kletterbewegungen oder so, sage ich jetzt einmal, die natürlich ein bisschen die Antagonisten behandeln oder stärken würden. Das ist einmal das eine Thema, das sind die Jungen. Ich sage jetzt einmal, 35 ist für einen Orthopäden ein sehr, sehr junger Patient. Und dann ist natürlich die Arthrose, das ist natürlich dann die Alterserscheinung, die ist nicht nur Lebensstil induziert, da gibt es eben sekundäre Arthrosen, wo man natürlich Patienten und Patientinnen hat, die irgendwann eine Verletzung hatten natürlich vom Kniegelenk, das ist teilweise, dann gibt es natürlich einfach eine genetische Komponente, die einfach sie auswirkt. Und dann gibt es als letztes natürlich auch den Lebensstil, sage ich jetzt einmal. Das wäre eben, wo wir uns dann fachgebietmäßig sogar ein bisschen annähern. Mhm. Übergewicht, was als Risikofaktor bekannt ist. Und natürlich Fehlbelastung, sage ich jetzt einmal, jahrelang nicht reagiert bei Knieschmerzen, vielleicht die muskuläre Dysbalance nicht korrekt adressiert. Und das sind so die Themen. Also ich glaube, da muss man sehr stark unterscheiden zwischen alten und jungen Patienten. Mhm.
Was ich an dir sehr schätze und was nicht so oft der Fall ist in der Medizin, dass du auch mal gesagt hast, Adipositas ist ein Normalzustand in der Orthopädie. Und was ich von meinen Patientinnen und Patienten höre, ist, dass sie oft aufgrund ihrer Adipositas hören, naja, nehmen sie erst ab und dann. Und wenn man aber Knieschmerzen hat, Hüftschmerzen hat und so weiter, will man nicht, dass jemand sich an den Stein des Anstoßes stoßt, sondern Hilfe bietet, ja, und deswegen glaube ich, ist es so wichtig, Adipositas nicht als Ausrede zu nehmen, eine Behandlung zu verwehren. Wie siehst du das?
Gut, diese Aussage, die du zitiert hast, war einmal etwas ironisch gemeint, aber grundsätzlich ist es natürlich so, ich habe die meiste Zeit an einer Uniklinik operiert, wo man natürlich nur eine gewisse Selektion zusätzlich hat, das heißt, grundsätzlich Patientinnen mit Adipositas grundsätzlich hier häufiger zugewiesen werden, weil es in periphereren Krankenhäusern und auch Privatkliniken sicher Patientinnen sind, wo man mit einem höheren Komplikationsrisiko und meistens einhergehend höheren Komorbiditätsrate damit zu tun hat, dass man sagt, das gehört theoretisch am Zentrum versorgt. Die Versorgung von Patientinnen mit Adipositas ist in Österreich grundsätzlich jetzt kein Behandlungsnachteil, dass man jetzt jemanden sagt, wir operieren sie nicht ab einem gewissen BMI. Es gibt aber durchaus international diese Bestrebungen in anderen Gesundheitssystemen. Es gibt aber natürlich auch eine anhaltende Diskussion darüber, ob zuerst eine bariatrische Chirurgie erfolgen sollte in gewissen Fällen. Ich denke, das ist sehr stark abhängig vom Behandler, von der klinischen Einschätzung, wie der Patient, die Patientin jetzt von welcher Maßnahme am ehesten profitieren würde. Mhm. Genau. Ich würde da zum Beispiel den Fall zitieren vor einem Patienten mit massiven Ulzerationen bei der unteren Extremitäten, weil er aufgrund einer komplett nekrotischen Hüfte eigentlich praktisch nur mehr Rollstuhl mobilisierbar war, wenn überhaupt. Entsprechend kann man denen natürlich sagen, ja, nehmen Sie was ab, wird er kaum schaffen im Liegen, sage ich jetzt einmal. Und auf der anderen Seite hat man dann die Problematik, dass diese Ulzerationen, die waren gefäßbedingt, sage ich jetzt einmal, also chronisch-venöse Insuffizienz bedingt, dem wird natürlich eine Mobilisation am meisten helfen, dass er mal aus dem Thema rauskommt. Das hat der Patient auch so gesehen. Das kann man dann auch entsprechend dokumentieren und dann ist es, glaube ich, auch in Ordnung, zuerst die orthopädische Maßnahme zu machen und nicht nur als der zu gelten, ja, der sein Fachgebiet da mit dem Messer behandeln will.
Also was ich da raushöre, ist, man muss sich wirklich mit dem Thema sehr viel auseinandersetzen und wirklich sich was dabei überlegen und nicht als Ausrede zu nehmen und sagen, naja, so.
Ausrede ist gut. Wir haben natürlich oft schon Patientinnen, ich finde es aus forensischen und auch irgendwie aus ärztlichen, wenn man das empathisch macht, Gründen wichtig, dass man den Patientinnen schon sagt, dass das eine lebensstilindizierte Angelegenheit ist. Und man spricht auch Übergewicht durchaus an als Risikofaktor und auch als Faktor für eine spätere Heilung. Ich werde auch oft gefragt, macht Sinn, dass ich bis zur Operation was abnehme? Sage ich, wenn sie es schaffen, auf jeden Fall, es ist ein Fettgewebe, ein massives, schwerer zusammenzunähen schon, sage ich jetzt einmal. Es ist die Komplikationsrate vor einem Serum dann nach einer Operation wesentlich höher von meinem Eindruck her. Und wir haben natürlich auch andersrum sehr viele Patientinnen, die sagen, sie können ja nicht abnehmen, weil ihnen das Gelenk wehtut, so in die Richtung. Da gibt es natürlich zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten, wo wir selbst auch eine publiziert haben, wo wir gesehen haben, dass an und für sich der Gewichtsverlust nach Prothese nicht wirklich vorhanden ist. Mhm. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass der Lebensstil jetzt, wie du wahrscheinlich auch weißt, sie einfach durch eine Operation jetzt verändern lässt. Das ist.
Nein, aber manchmal kann es einfach sein, dass es dadurch besser funktioniert und man den Alltag bewältigt. Also die Frage ist, was das Therapieziel ist. Und ich finde, da hat jeder ein bisschen eine andere Vorstellung davon. Weil wenn jemand sich eine jetzt Hüfte macht, wenn ich jetzt an meinen Vater denke, der konnte einfach nicht mehr gehen. Der war schon in einer sehr fortgeschrittenen Hüftdestruktionsphase. Und jetzt mit der neuen Hüfte wird er nicht anfangen, Marathon zu laufen. Aber er bewältigt seinen Alltag und überlegt wieder schon, ob er Radfahren kann. Aber
durchaus. Also da gibt es auch eben Daten, die wir selbst publiziert haben. Das Aktivitätslevel ist an und für sich nach der Operation ähnlich wie vorher. Das heißt, man fängt jetzt nicht unbedingt an mit neuen Sportarten. Es ist eigentlich eine schmerzreduzierende Maßnahme, sage ich jetzt einmal. Also das ist jetzt natürlich der Durchschnitt. Mhm. Das heißt jetzt natürlich, wenn ich jetzt seit 2 Jahren nicht gehen kann und ich habe 15 Kilo mehr dann und ich kriege jetzt tatsächlich eine Prothese, weil ich sie theoretisch brauche, wäre meine Intention vielleicht eine andere, aber im Durchschnitt gibt es den Effekt nicht besonders stark, sag ich jetzt einmal.
Du hast ja schon einiges publiziert, nicht nur im orthopädischen Bereich, aber auch in der Grundlagenforschung. Du hast an Osteopontin geforscht. Lukas und ich waren gemeinsam in der Arbeitsgruppe von Professor Stuhlnig, PhD-Studenten. Und dann ist das Lustigste, es hat sich herausgestellt, also zuerst erzähl uns mal, was ist Osteopontin? Oder kannst du dich noch an der PhD-Zeit erinnern?
Ja.
Das Ziel der Arbeitsgruppe war ja quasi eine Impfung gegen Stoffwechselkomplikationen von Adipositas zu entwickeln, oder?
Also ich kann schon über Osteopontin ein bisschen was erzählen. Es ist wahrscheinlich schon ein bisschen eingerostetes Wissen. Es ist jetzt einmal, wenn man es metabolisch sieht, Adipokin, es ist auch im Knochen sicher ein viel erforschtes Protein und es ist eben, wird beschrieben als proinflammatorisch, wenn es im Fettgewebe vermehrt vorkommt und das war im Wesentlichen auch schon unser Forschungsansatz.
Das Lustige ist, einige Jahre später, nämlich letztes Jahr, ist eine Arbeit in Nature erschienen, das Osteopontin mit Haarwuchs assoziiert hat. Und das Lustigste ist, damals wolltet ihr, glaube ich, etwas gegen Osteopontin entwickeln. Und das Projekt wurde dann eingestellt nach Ablauf der Finanzierung. Und jetzt stellt sich raus, dass Osteopontin für Haarausfall relevant ist.
Gut oder schlecht?
Naja, anscheinend über den Rezeptor CD44 stimuliert den Haarwachstum des Haarfollikels. Und stellen wir uns vor, ihr hättet erfolgreich Osteopontin blockiert, die Stoffwechselkomplikationen von Adipositas minimiert, aber alle Leute hätten als Nebenwirkung Haarausfall gehabt. Aber da merkt man sozusagen, dass tatsächlich irgendwie alles zusammenhängt. Knochen, Fettgewebe, Haarausfall, Herzgesundheit. Und wir gehen aber zurück zum Knochen. Wieso bist du Orthopäde geworden?
Naja, ich glaube, da können wir den Bogen sogar nochmal zurückspannen zu der PhD-Zeit.
Naja, spannen wir den Bogen gleich bis zum Medizinstudium zurück. Wieso Medizinstudium?
Grundsätzlich wollte ich, glaube ich, schon immer als kleines Kind Medizin machen. Meine Eltern sind selbst im Pflegebereich immer tätig gewesen. Es ist was ich wahrscheinlich schon in Kindesschuhen immer damit zu tun gehabt habe und es hat mich schon immer wahnsinnig fasziniert, irgendwie bei einem Menschen mit einer Erkrankung etwas auszurichten. Man muss dazu sagen, man hat ja selber als Kind oder als Jugendlicher im Idealfall selbst keine Erkrankung und kennt den Zustand gar nicht. Das heißt, das ist eigentlich dann noch viel stärker, wenn man das dann irgendwie dann selbst schon kennt mit Erkrankungen. Ich habe dann eben mal, um den Bogen nochmal zurückzuspannen zur PhD-Zeit, da sehr viel in der Stoffwechselforschung, sage ich jetzt einmal ganz grob, oberflächlich gemacht, wo ich schon teilweise, wenn ich dann später an das klinische Setting gedacht hätte, das etwas frustrierend gefunden hätte, diese Effekte, die man da teilweise eben erzielt oder wo man eigentlich Sachen teilweise verlangsamt.
Also was du damit sagen willst, ist in der Schere Internist versus Chirurg, hast du gedacht, als Chirurg...
Mit Messer wird schnell besser. Ja. Also es ist durchaus so, wenn man... Also ich habe dann mich sehr auf die Hüftendoprothetik zur Richtung die letzten Jahre spezialisiert, wo man schon massiv tolle Ergebnisse hat. Also wo man wirklich Patientinnen hat, die unglaublich schmerzgeplagt sind bei jedem Move, den sie im Leben machen. Und man wirklich dann begeisterte Ergebnisse hat, wo Patienten 6 Wochen später freigehend in die Ambulanz kommen und sagen, Wahnsinn, toll. Mhm. Und man eigentlich, ich sage jetzt, ist keine Raketenwissenschaft, aber eigentlich so ein Ergebnis erzielt hat und die Patientinnen ja sagen.
Nein, das ist der Wahnsinn. Mhm.
Und das ist halt schon, das hat mir eigentlich sehr gefallen, dass ich bin halt jemand, der regelmäßig wahrscheinlich diese Erfolgsgefühle irgendwie braucht. Und das war zum
also
Beispiel.
Also wäre Palliativmedizin nicht unbedingt was für dich?
Ich bewundere jemanden, der das macht. Ich glaube, sie geben den Menschen sehr viel in der Phase, aber grundsätzlich ist mir halt wichtig, dass ich immer wieder mich freue über ein Ergebnis in kurzer Zeit und das immer wieder habe, aus Motivation, würde ich sagen.
Ich finde es so lustig, eine gute Freundin von mir, Professor Eva Masel, die Leiterin der Palliativstation im AKH, hat in ihrem Buch Gut gelaufen, schöne Abschiede vom Leben und wie sie gelingen können, heißt das Buch, geschrieben, dass sie eigentlich Orthopädie, also in der Orthopädie war und im OP ständig die Hüfte, also die Beine halten musste als Assistentin und sich gedacht hat, das kann es irgendwie nicht sein und sie will Erfüllung in ihrem Leben und hat sich an die Vorlesung von Professor Watzke erinnert, der ehemalige Leiter der Palliativstation war und hat so ihren Weg in die Palliativmedizin, wo sie eigentlich mehr Sinnhaftigkeit für sich entdeckt hat und wofür ihr Herz geschlagen hat. Und jetzt höre ich dich von einer anderen Perspektive sprechen. Also da trennen sich auch sozusagen zwei Welten. Ja, ich wollte das Konkrete und ich wollte quasi das Ergebnis sehen. Und das finde ich super.
Ist total spannend, wie verschiedene Personen verschiedene Situationen vollkommen unterschiedlich bewerten.
Du denkst dir, ich bin im OP und ich halte diese Hüfte. Und das ist wunderbar.
Ich muss sagen, die Hüften halten, das macht natürlich keiner selbst gern, das ist klar. Aber grundsätzlich muss man sagen, es ist auch so, in welcher Fachgebiet man halt dann irgendwie reinkommt. Ich glaube, wenn man sich für was interessiert und da die Effekte eben dann sieht und sie reinarbeitet immer mehr und sie vielleicht auf irgendwas spezialisiert, ich glaube, es gibt wenige Fächer in der Medizin, die dann am Ende des Tages nicht interessieren würden auf sein Spezialgebiet.
Aber man muss sich schon ein bisschen mit dem Thema beschäftigen und sich überlegen, was taugt mir. Und was macht dir am meisten Freude bei der Arbeit?
Ja, also ich würde tatsächlich sagen, dass man tatsächlich einen wahnsinnig großen Impact an Sichtbaren liefert. Das heißt, man hat eine Operation, man sieht den Patienten, die Patientin vorher und man hat dann tatsächlich ein wirklich gutes Ergebnis, baut langsam einen zufriedenen Patientenstock auf im Prinzip, hat auch den Faktor, dass die Arbeit irgendwie auch ankommt, sage ich jetzt einmal. Also an der eigenen Abteilung hat auch durchaus dann einen immer besseren Ruf in dem Spezialgebiet, in dem man arbeitet. Ich finde, man kann sich da einfach irgendwie eine Position finden, wo man einen interessanten Lebensalltag hat. Und man muss natürlich dann auch aufpassen, wenn man einen interessanten Job hat, dass man den nicht zu interessant findet und eigentlich
nur für den Job arbeitet.
Das ist natürlich, finde ich, als Arzt natürlich ein bisschen die Gefahr, weil man doch sehr gefordert, sehr eigenaktiv und irgendwie auch überwiegend sinnvolle Tätigkeiten macht und nicht am 15 Uhr sagt, endlich ist der Schalter auf 15 Uhr gelaufen und man kann abstempeln für den Tag, sondern man wirklich in Gefahr ist, dass man sagt, am 16 Uhr jetzt, das muss ich auch noch schnell erledigen und dann muss ich noch hinschauen.
Ja, das sind wie die 15 Minuten im Labor, wo wenn ein Experiment spannend ist und man sagt, ja, 15 Minuten noch und dann 4 Stunden später.
Da muss ich sagen, zum Beispiel, weil man eben die Frage ist, was interessiert mich in dem Fachgebiet? Ich habe ja davor eben ein paar Jahre in der Forschung mit dir gemeinsam gearbeitet. Das war durchaus für mich eine extrem wichtige, prägende Erfahrung, aber hat mich überwiegend nicht so glücklich gemacht wie der klinische Alltag. Ich finde es total wichtig, dass man das erfährt. Über sich selbst, ich habe da an und für sich die Rückschläge irgendwie nicht so gut gefunden. Wenn man ein paar Monate an einem Projekt arbeitet, irgendwie Zellen harvestet und die stimuliert und es kommt dann eigentlich nichts raus. Ich meine, es gibt natürlich das Journal of Negative Results, aber das ist jetzt nicht so wahnsinnig oft gelesen und kann auch nicht alle Negative Results publizieren, was natürlich wichtig wäre auf der anderen Seite. Es ist einfach so, dass man, wenn man ein paar Monate was gemacht hat oder
gearbeitet
hat.
Oder ein paar Jahre vielleicht.
Ja, so schlimm ist es hoffentlich dann kaum, aber natürlich. Mhm. Und dann eigentlich nichts rauskommt, dann ist es eigentlich so, als wären die letzten Monate, bis auf das man ein bisschen ein Gehalt gekriegt hat, eigentlich nicht viel gemacht hätte oder sehr redundant. Und wenn ich jetzt Operationen mache oder selbst nur in einer Ambulanz sitze, dann habe ich tatsächlich für diese Patientinnen irgendwie den Weg in die andere Richtung, die sie brauchen, ein bisschen gelegt. Also es gibt keine Arbeit, die eigentlich völlig impactlos verpufft, würde ich sagen. Mhm. Und das war natürlich in einer Phase, wo man jünger ist, wo man noch nicht so viel Vertrauen hat, dass wenn man stetig auf was hinarbeitet, dass dann auch was rauskommt. Mhm. Und da war für mich die Forschung durchaus was sehr, sehr Stressiges, würde ich sagen, wo man tatsächlich gesagt hat, ich will unbedingt in einem Jahr fertig sein mit dem PhD, weil sonst ist das für mich die schlimmste Katastrophe, wenn das jetzt ein halbes Jahr länger dauert.
Mhm, mhm. Ungeduld.
Ungeduld. Da will ich zitieren unseren Betreuer, den Max Zeiler, den legendären, würde ich sagen, der immer gesagt hat, Politik der kleinen Schritte. Ne? Und ich habe das nicht eingesehen, dass das jetzt nicht in einem halben Jahr das Ergebnis, dass das steht, sondern dass das dann tatsächlich ein Jahr dauert. Und es ist halt so, da wird man wahrscheinlich nur ein bisschen reifer, das ist als Junger ein bisschen schwierig, aber es ist tatsächlich, viele kleine Schritte ergeben einen großen Schritt, sagt man, und viele große Schritte ergeben eine Reise, und das braucht man irgendwie einmal, die Erfahrung.
Okay, und Work-Life-Balance-mäßig, weil du hast gesagt, es ist, wenn die Arbeit Spaß macht, ist es halt ein Problem. Ich meine, ist es wirklich ein Problem?
Naja, also ich glaube, das ist natürlich, ich finde, da muss jeder für sich selbst die Balance finden, die es gibt. Aber wenn man sich halt jetzt so das Medien-Echo anhört,
ja, aber ist das, man ist durchaus wirklich auch ein Glück, das zu tun, was man gern tut und aktiv zu sein, weil ich merke es oft bei Kindern, ja, die stehen in der Früh auf, wollen was machen, wollen malen oder sich irgendwie beschäftigen und so weiter. Und es ist natürlich auch dieses Work-Life-Balance sozusagen, was einem viel eingeredet wird. Oder wenn man gerne arbeitet, ist es gleich einmal pathologisch oder so. Muss man aber nicht. Also ich denke mir, was kann einem Besseres passieren, dass das, was man nur gern hat, man das auch machen kann und sich dem widmen kann.
Sehr empathisch, danke. ich würde jetzt nicht die Lanze für völlig verquere Work-Life-Balance brechen, aber ich bin schon der Meinung, dass man Arbeit da aus was definieren kann, was am Ende des Lebens auch was ausgemacht hat, was man gern gemacht hat. Und man hört halt dann oft, arbeite nicht so viel, weil dann sagst du irgendwann, wenn du alt bist, du hast nur gearbeitet. Mhm. Das stimmt natürlich, wenn man es negativ sieht, aber wenn man es positiv sieht, das Ganze, kann man auch sagen, ich habe mich sehr in einer Arbeit verwirklichen können, die mir Spaß gemacht hat und mir einen Sinn gegeben hat. Mhm. Also ich bin da durchaus ein idealer Ansprechpartner für solche Punkte. Und ich sehe das genauso, aber man muss halt schon sagen, man merkt schon, wenn man zu lange nicht im Urlaub war und zu sehr reingearbeitet ist, dass man ein bisschen eine Verbissenheit oder ein bisschen zu viel Fokus oder Tunnelblick entwickelt und auch ganz anders reagiert bei Stressoren. Also ich muss sagen, ich mag es selber nicht, ich würde nicht die Hälfte von meinem Jahr frei haben wollen, weil ich das einfach nicht will. Ich weiß halt nicht, wie du sagst, ein Kind will auch irgendwas zeichnen oder irgendwas machen. Mhm. Nur Müßiggang ist jetzt für mich einfach nicht das, was mich erfüllt. Aber man merkt schon, man braucht schon seine Pausen, auf die muss man aktiv achten, finde ich. Und man merkt auch, wenn man zu lange keine signifikante Pause für die Erholung gehabt hat, dass man das selbst irgendwie gar nicht so spürt und aber dann irgendwie draufkommt, okay, jetzt ist wieder mal wirklich Zeit, dass man wieder mal 2 Wochen idealerweise aus meiner Sicht wirklich einmal runterkommt mit Gedanken und dann auch wieder wirklich frisch reinstarten kann.
Wie merkst du, dass es soweit ist?
Derzeit nicht, aber ich merke das selbst schon, dass es soweit ist. Ja, ich sage jetzt, es gibt ja Patientinnengespräche, sind ja durchaus auch was Stressiges, wo jemand reagiert, der halt in einer emotionalen Ausnahmezustand ist. Ich kann mich nur erinnern, als Assistenzarzt, einer meiner ersten Patienten hat dann gesagt, wenn ich ihn jetzt wegschicke mit den Wirbelsäulenschmerzen, dann geht er zur Kronenzeitung oder so. Und natürlich mit fehlender Erfahrung ist das was man natürlich ganz schwer jetzt lösen kann, das Problem. Ich habe dann meinen Oberarzt aufgeweckt und der hat das gelöst, das Problem, indem er einfach sehr empathisch war und das Ganze dann in Wohlgefallen erstaunlich, magischerweise eigentlich fast
hat umgewandelt hat. Hat er erklärt, dass die Kronenzeitung keine Rückenschmerzen heilen kann.
Ja, er hat gesagt, er kriegt kein Inserat in der Kronenzeitung, das ist einfach zwei jetzt einen Spaß. es war so, dass er ihm gezeigt hat, was er jetzt akut machen kann. Mhm. Er hat ihm Übungen gezeigt. Mhm. Und denen hat es natürlich auch gefallen, dass er ihm da jetzt der Professor in der Nacht wahrscheinlich zeigt, wie er da jetzt wieder rauskommt. Mhm. Und er hat ihm selbst gesagt, dass er das Problem auch kennt und hat. Er hat ihm einfach ein bisschen Empathie wieder gespiegelt, würde
dass
ich sagen.
Dass man einfach als Menschenwürde behandelt wird.
Genau, nicht in der Notaufnahme um zwei in der Früh. Natürlich fachlich richtigerweise sagt, Entschuldigung, ihr chronischer Rückenschmerz hat um zwei in der Früh in der Notaufnahme nichts verloren oder so. Das ist natürlich ein schlechter Angriffspunkt. Und gerade, man merkt halt dann, wenn man ausgeruht ist, ist man viel besser in der Lage, das Gespräch in die richtige Richtung zu lenken oder auch abzufangen, als wenn dann jemand anschießt und man einfach, weil man durchaus nicht ausgerastet ist, schon einmal eher in einer Form zurückschießt, wo man dann sehr viel Arbeit investieren muss, dass man das wieder glättet
gut macht,
so in die Richtung.
Ja. Also ich stelle mir jetzt das gerade so vor, du schaust deine Bewertungen an und sobald sie anfangen, wieder schlechter zu werden, denkst du, okay, Lukas, es ist Zeit für Urlaub.
Genau, sobald man unter 4,8 Sterne von 5 kommt, muss man in Urlaub gehen.
Wir hatten jetzt Knieschmerzen und wir hatten die Hüfte und unseren Lifestyle und du hast auch Schuhwerk angesprochen und so weiter. Wenn ich mal denke, okay, ich will einen gesunden Bewegungsapparat haben. Fangen wir von Kopf bis Fuß oder von Fuß bis Kopf an. Wie muss mein Schuhwerk anschauen? Wie muss mein Schuhwerk ausschauen? Muss ich irgendwie schiere Schuhe tragen?
Naja, da gibt es natürlich durchaus auch verschiedene Meinungen. Also ich glaube, gesichertes Wissen ist, dass man an und für sich, wenn man einen gesunden Fuß hat, vom Barfußgehen durchaus profitieren würde, weil man damit natürlich die meiste Muskulatur ansprechen würde, korrekterweise.
Mhm. Also gehst du zu Hause barfuß?
Durchaus, ja. Aber wobei vorausgesetzt sein muss, dass ich gesunde Füße habe. Ne? Aber es ist durchaus so, dass man zum Beispiel, da gibt es diese Geschichte mit dem Hallux Valgus, also mit der Fehlstellung vom Großzeh, wo man in Japan diese Krankheit eigentlich erst kannte, nachdem dort der von den Europäern oder halt von den Amerikanern die Schuhe üblich gemacht wurden. Das ist jetzt keine gesicherte Angelegenheit, aber grundsätzlich sind es halt durchaus Themen, dass generell eben der Lifestyle der Moderne natürlich die Probleme bedingt, die wir haben. Man muss sich vorstellen, wenn jetzt ein Mensch darauf ausgelegt ist, dass er halt barfuß herumklettert und vor allem die meiste Zeit irgendein Wild nachstellt, von mir aus, um proteinreiche Nahrung zu kriegen, ist es durchaus so, dass man hier ein ganz anderes Aktivitätsprofil hat, auf das unser Körper natürlich übermäßig ausgelegt ist. Ich finde, das Stärkste ist die Wirbelsäule bei diesen Themen. Wir sitzen einfach zu viel. Ich glaube, es gibt keinen Beruf mittlerweile mehr, der nicht ständig am Computer zumindest vorher oder nachher dokumentieren muss in irgendeiner Form, was er jetzt gemacht hat.
Es ist
jeder Handwerker, alles.
Muss immer alles
dokumentieren. Okay, genau. Egal, glaube ich, wie aktiv man ist. Ich kenne die anderen Berufe nicht so.
In der Medizin, also Ärzte, Pflege, andere Medizinberufe,
genau, und
Polizei, Feuerwehr.
Wahrscheinlich, Polizei, was die wahrscheinlich dokumentieren müssen, da geht es ja noch rechtlicher her. Mhm. Es ist durchaus so, dass für Sitzen, glaube ich, ist meine Meinung, und ich glaube, das kann man schon allgemein so sehen, sind wir definitiv nicht ausgelegt für so viel Sitzen. Mhm. Also wir sind definitiv für aufrechten Gang und von mir aus Lauf und von mir aus auch ein bisschen koordinativ mit Klettern und so ausgelegt, würde ich sagen. Und in frühen Stadien, also vor allem bei jungen Gesunden, ist es durchaus ein Faktor, wo man sagt, genau da ist im Prinzip die Wurzel des Problems zu fassen. Mhm. Und ja, ich denke, Integration von Sport ist auch eben wie in deiner Spezialisierung durchaus was, was man im frühen Jugendalter forcieren sollte und könnte und damit mit einer gesunden Muskulatur zum Beispiel, die entsprechend auch trainiert ist, hier die Gelenke und hier die Knochenstrukturen, die Bandstrukturen, die werden entlastet. Mhm. Das heißt, wenn man sich anschaut, ein MRD von jemandem, der noch keine wesentlichen Abnutzungen hat in der Wirbelsäule, aber durchaus Beschwerden, Verspannungsbeschwerden, dann ist da, egal wie muskulös diese Person ist, weil es vielleicht im Fitnesscenter Oberkörper trainiert und so weiter oder laufen geht, es ist häufig eine Atrophie der tiefen autochthonen Rückenmuskulatur beschrieben, fettig. Also das heißt, man hat eine Umwandlung in Fettgewebe genau von den Strukturen, die eigentlich die Bandscheiben, die Bänder in diesem kritischen Bereich stützen und unterstützen. Und damit diese ganzen Belastungen, kann man sich vorstellen, im Wesentlichen jetzt beispielhaft eben auf die Bandscheiben viel stärker wirken, als wenn die Muskulatur das schon abfängt vorab. Und das sind durchaus Themen, wo man sagt, durch diese Dekonditionierung, durch Sitzen, hat man durchaus diese ganzen Probleme sich ein bisschen erkauft, glaube ich.
Gehst du mit deinen Freunden essen oder gehst du mit denen radeln oder laufen?
Das ist wirklich nicht gelogen. Ich gehe eigentlich mit meinen Freunden überwiegend Sport machen. Vor allem Rennrad, vor allem einmal laufen, wenn ich mich mit jemandem triff. Ich finde, man kann da perfekt ratschen während dem Laufen. Also ich muss sagen, essen gehen mit Freunden ist für mich tatsächlich aber eine Seltenheit. Aber das ist halt auch, weil ich das Setting auch nicht so spannend finde, wenn man in so einer lauten, in so einer lauten Umgebung sich über was unterhält. Und ich finde es total schön, wenn man Sport macht, ist man irgendwie auch im Kopf, man wird so frei währenddessen. Es ist meistens in der Natur und sich dann nur mit jemandem, den man gerne mal wieder trifft, unterhalten, ist für mich einfach ein extrem spannendes Setting.
Und ja, was findest du, sollten die Sportarten sein oder welche Sportarten sein einfach am besten, um halt unseren Büro, Job, Alltag und Urban Dweller und so weiter in Schwung zu bringen?
Total schwierig, das mit Sportarten zu sagen, weil grundsätzlich, es gibt kaum eine Sportart, wenn man die exzessiv und ausschließlich betreibt, wo man nicht spezifische Beschwerden entwickelt, die teilweise ja auch einen Namen danach haben. Ich sage jetzt mal Runner's Knee, also das Läuferknie.
Tennis-Ellbogen.
Tennis-Ellbogen. Gibt sicher einige andere Beispiele. Ich glaube, es ist eher, es geht natürlich.
Schachhirn,
ja. Es gibt durchaus eben die Probleme, glaube ich, die man. Es geht eher, glaube ich, um die runde Bewegung. Also, wenn ich jetzt nur am Rad sitze, dann habe ich wahrscheinlich jeden Tag, dann tut mir irgendwann die Wirbelsäule weh vom Sitzen und Vorwärtsbeugen,
wenn es
das
Rennrad ist.
Zum Beispiel jetzt, das ist, was ich merken würde. Entsprechend ist es sicher gut, einen gewissen gesunden Mix zu haben.
Ich glaub, Produktion bei Radfahrern ist ein Thema. Ja, bei männlichen Radfahrern, die Spermien könnten, also laut irgendwelchen Studien, sehr darunter leiden.
Mit dieser Problematik habe ich mich noch nicht beschäftigt. Aber grundsätzlich ist es so, wenn ich immer den gleichen Sport mache, ist das sicher ein Problem. Ich glaube, da ist am besten wahrscheinlich erstens die Abwechslung und wahrscheinlich Schwimmen ist da für jemanden, der vor allem vorbelastet ist, schon einmal ein sehr sinnvoller Sport, weil man allein das Körpergewicht, wo wir wieder da wären, schon einmal raus hat aus dem Bewegungsapparat gewissermaßen. Und sonst geht es, glaube ich, vor allem auch um Übungen. Das heißt, für die spezifische Sportart die entsprechenden Dehnungsübungen zum Beispiel zu kennen und zu machen und vor allem auch generell das gibt es ja etliche Broschüren, im Büroalltag Übungen zu integrieren, sei es eben einmal aufzustehen und gewisse Dehnungsübungen oder Aufwärmübungen zu machen. Also das ist sicher auch ein A und O. Also es ist immer, wie bei der Ernährung, glaube ich, ein ausgewogener Mix.
Sehr gut. Was sind so die Herausforderungen in der Orthopädie, wo du dir denkst, das kriegt man nicht hin heute, aber vielleicht in 5 Jahren?
Ich glaube, die Herausforderung in der Orthopädie und generell in der Medizin ist die alternde Gesellschaft, sage ich jetzt einmal. Man hat hier Herausforderungen, die man mit den gewöhnlichen Maßnahmen teilweise nicht erfüllen kann, weil man zum Beispiel massiv schlechte Knochenqualität hat. Man hat natürlich mit dem Alter einhergehend schon sehr viel krankere Patientinnen. Also ich sage jetzt einmal, die dankbarste Patientin ist jemand mit Hüftgelenksarthrose, zum Beispiel der Kniegelenksarthrose mit einem relativ jungen Alter. Mit
Was
einer,
heißt junger Alter?
Sage jetzt einmal, ab 65. da gibt es nämlich auch Studien dazu, natürlich, dass wenn man jünger ist und eine Prothese hat, die Zufriedenheit geringer ist. Aber ich sage jetzt einmal, in dem Alter mit einem ausgeglichenen Stoffwechsel und keinen Nebenerkrankungen. Diese Patientinnen profitieren überwiegend von diesem Eingriff. Wenn es tatsächlich indiziert ist, das Gelenk kaputt ist, man das ersetzt. In jegliche andere Richtung wird es problematisch. Sehr junge Patientinnen natürlich ist schwierig, weil man natürlich eine Haltbarkeit hat von so einem Implantat. Bei sehr alten Patienten ist es schwierig, weil man natürlich teilweise nicht die Anforderungen erfüllen kann, auf diesen total schlechten Knochen zu reagieren. Natürlich gibt es Spezialimplantate, keine Frage. Mhm. Aber gerade glaube ich, dass die Bevölkerung in Österreich durchaus älter wird und durchaus auch multimorbider wird, ist durchaus, glaube ich, eine Problematik, mit der wir uns eigentlich vor allem auch bei Kongressen überwiegend beschäftigen. Wie versorgen wir diese Komplikationen, Infektionen und so weiter, auch krebsspezifische Versorgungen, eben Knochenmetastasen sind in der Orthopädie durchaus ein sekundär onkologisches Thema. Primäre Krebsformen gibt es natürlich auch. Mhm. Ich glaube, das sind durchaus Herausforderungen, wo man, wenn man sich forschungsmäßig interessiert, noch sehr, sehr viel Austobungsfläche hat.
An was tust du gerade forschen?
Ich beschäftige mich eigentlich die meiste Zeit mit Endoprothetik, also Gelenksersatz. Und hier vor allem auch Qualitätsmaßnahmen. Es gibt immer wieder neue Konzepte von Endoprothesen, wie sie funktionieren, neue Materialien, aber auch eben neue Methoden, Operationszugänge. Wie wirkt sie eine andere Versorgung auf die Qualität oder aufs Outcome aus? Also sehr klinische Forschung, was mir eben wesentlich mehr Freude macht, sage ich jetzt einmal.
Wie lange hält so eine Prothese im Durchschnitt?
Also das ist natürlich auch vom Prothesentyp abhängig. Ich werde es, da ich eben die Hüftchirurgie geleitet habe in Graz, werde ich es plakativ für die Hüfte sagen. Da sind wir am besten. Da sind wir jetzt bei 30 Jahren, kann man durchaus seriöserweise sagen. Da gibt es eben Daten, wo man also Registerdaten, also ganz, ganz hohe Fallzahlen, wo man über 80% über Standzeit, also über Lebensrate, nach 30 Jahren gefunden hat für die erprobteren Prothesentypen. Da geht es natürlich darum, da hat sich wahnsinnig viel getan in den letzten Jahrzehnten, vor allem was die Abnutzungsmaterialien betrifft. Das sind die Gleitbarungen, also das, wo sich das Gelenk tatsächlich bewegt. Jetzt da sind Material mittlerweile, das sich nicht mehr abnutzt. Das waren so Sollbruchstellen, die man früher gekannt hat. Dennoch muss man sagen, wenn ich jetzt bei einem 40-Jährigen überlege, wo ich eine Prothese reingebe, sind 30 Jahre zu 80% oder halt ein bisschen über 80% oder deutlich, halt auch nicht das Wahre, sage ich jetzt einmal. Das heißt, grundsätzlich ist bei einem Endoprothetiker, finde ich, geht es immer darum, dass man sehr kritisch mit seiner eigenen Maßnahme umgeht und nicht eben, wenn man nur einen Hammer in der Hand hat, jedes Problem als Nagel wahrnimmt.
Der sogenannte Ortho-Bro, jetzt populär in der Populärkultur dargestellt wird, ja. Tust du auch lehren, also unterrichten?
Durchaus, also ich habe mehrere Diplomarbeiten in Betreuung, ich habe immer wieder Vorlesungen und an der Uniklinik hat man natürlich immer Studenten und Studentinnen.
Bist du streng?
Ich glaube nicht. Ich kann mich selbst an meine Studentenzeit erinnern. Mhm. Ich glaube, die Ärzte und Ärztinnen, die dazuhören, kennen das. Man hat immer den Eindruck gehabt, als Student, man steht genau gerade bei der Lade, wo jemand rein muss. Also man ist überwiegend eigentlich im Weg. Auf der anderen Seite erinnert man sich wahrscheinlich an so kurze Momente, wo man wirklich tatsächlich bei irgendeiner Fachkollegin oder Fachkollegen schon war und die einen wirklich irgendwas gesagt oder machen haben lassen, was aufregend war. Und das merkt man sich ewig. Und ich denke mir, wenn die entsprechende Zeit ist und es nicht stressig ist, schaue ich wirklich, dass die Studentinnen irgendwie fachlich tatsächlich ein bisschen mehr sehen, als jetzt Vorschrift wäre für sie. Weil ich glaube, das ist wahnsinnig prägend und ich finde das auch irgendwie schön, weil man irgendwie will, dass sie die Jungen, die sich für diese Themen eben interessieren, auch wirklich immer wieder immer Begeisterung und nicht nur Frustration erleben.
Und Strenge.
Ja, und Strenge, ja.
Was müsste jemand für Eigenschaften haben, weil ich das Thema so Ortho-Bro angesprochen habe? Was heißt das? Also wenn Ärztinnen über andere reden, also wenn man sich über andere Fachdisziplinen unterhält und es gibt auch so klassische Stereotypen, dann sind die Orthopäden so immer ja die Coolen, die mit dem Hammer kommen und sonst halt wie beim Handwerk sozusagen.
Ja, wichtig ist auch, dass beim Cossack, also beim OB-Scrub, die Ärmel abgerissen sind und nur so franzig, glaube ich, stehen.
Genau, genau. und immer so eine Kopfbedeckung da ist. Und ja, die tun so, also, oder zumindest werden sie so dargestellt, als würden sie jetzt sonst von den anderen Sachen nicht viel Ahnung haben und nur auf ihr Fach fokussiert sein. Wobei das ja für alles zutrifft sozusagen, weil man wird in sein Fach ja immer nur mit dem konfrontiert, was man macht.
Ja, ich finde es wieder immer spezifischer. Man ist sogar in seinem eigenen Fach teilweise dann schon ein bisschen ein Fach unter Anführungszeichen Trottel, der sich eben nur für seinen Bereich mehr wirklich interessiert oder nicht interessiert, aber eigentlich rundherum, wenn jetzt dann ein spezifischer junger Knorpelschaden hier irgendwo auftritt, würde man sagen, bitte, da gibt es jemanden, der macht das 100 Mal, der wird das wahrscheinlich besser versorgen. Das ist, ich glaube, diese Spezialisierung in der Medizin ist durchaus gewollt und auch sehr, sehr sinnvoll.
Ja, absolut. Ja, kein Thema.
Aber das wird natürlich bei den Orthopäden dann im OB und im Nachtdienst und so weiter immer wieder eben angesprochen und man erfüllt damit natürlich das Ortho-Klischee, dieses Ortho-Pro-Klischee, wenn man eben den Anästhesisten jetzt nicht wirklich beachtet, der sagt, ja, diese Patientin ist hochgradig instabil, aber man will halt
die Hüfte reinkriegen.
Die Fraktur versorgen natürlich, das ist jetzt mein Fokus natürlich. Und das ist eben, ich glaube, man kommt dem Klischee durchaus immer wieder nahe.
Wie ist die Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen in diesem Sinne?
Das ist, glaube ich, jetzt etwas peinlich, weil ich selbst in der Diabetesforschung mich beschäftigt habe. Es hat dann lange Zeit sehr viele neue Diabetes-Medikamente gegeben, die sehr, sehr eigenartige Namen hatten und haben. Und ich habe dann einmal bei einem sehr entgleisten Zucker postoperativ einen Internisten, das war so der internistische Hausdienst für die Chirurgie, angerufen. Und der wollte das offensichtlich einfach telekonsiliarisch mit mir lösen und hat mir gebeten, dass ich ihm halt die Medikamente sage, die diabetisch gerade geben werden. Und ich habe das dann eben ihm vorgelesen und eben so dermaßen falsch ausgesprochen offensichtlich, dass er gesagt hat, ach, Chirurgen, wissen Sie was, ich komme vorbei.
Aber, na, also da muss ich schon auch als Diabetologin sagen, es wird ja oft viel diskutiert, wie man was ausspricht, weil auch nur zum Beispiel, und da werde ich einfach ein Medikamentenname sagen, out of context, ja, das soll keine Werbung sein, aber es gibt das Medikament Empagliflozin, das zum Beispiel den Namen Jardiance hat, ja, also es heißt Jardiance, also ob man das jetzt Jardiance oder Jardiance oder Jardiance oder ich habe sogar Vaillance gehört.
Das könnte durchaus gewesen sein.
Ja. Also das...
Weiß ich nicht, warum man das so benennt. Aber,
eine interessante Podcast-Folge wäre, mit jemandem zu reden, der in der Medikamentenbenennung zu tun hat. Wie kommt man auf diesen Namen zum Beispiel? Ja, das ist eine sehr, sehr spannende Entwicklung. Ja. Aber heißen Hüftprothesen auch unterschiedlich?
Haben auch durchaus einen spezifischen Produktnamen und werden auch überwiegend falsch geschrieben dann vor anderen Gebieten. Ja.
Na schau, also wir seien alle im selben Boot. Was muss jemand für Eigenschaften haben oder bringen, der in Zukunft deinen Job machen will?
Grundsätzlich werde ich meinen Job zum Glück nur einige Zeit auch selbst machen können. Falls jemand eben das anhört, der oder die gerade dabei ist, dieses Fachgebiet zu wählen, kann ich nur sagen, aus eigener Erfahrung, relax. Ich habe mir auch sehr gestresst, welcher Fach jetzt das Richtige sein wird. Ich glaube, es wird immer mehr so, wenn man jemanden hat, der oder die sich in ein Gebiet hinsetzt und man sich dann darauf verlassen kann, dass das dort läuft, diese ganze Sache, und dass das verlässlich erledigt wird. Und wenn es nicht funktioniert, Hilfe holt natürlich auch. Ich glaube, wenn man so arbeitet, und so arbeiten immer noch die meisten, dann ist man beim derzeitigen Personalstand überall gern gesehener Kandidat, Kandidatin. Und das ist eben, glaube ich, Voraussetzung für praktisch jeden medizinischen Beruf. Und ich glaube, das zeichnet uns Mediziner aus, dass wir es noch immer sehr, sehr genau, sehr, sehr akribisch arbeiten, sehr, sehr verlässlich sind. Also ich bin da sicher ein bisschen ein Beispiel, wenn ich eine E-Mail kriege von einer Patientin, von einem Patienten, obwohl E-Mail nicht das Korrekte ist, da jetzt zu kommunizieren, dann werde ich das nicht löschen, sage ich jetzt einmal auf keinen Fall, sondern werde schon zurückschreiben, werde auch schauen, dass ich das schon in die Wege leite. Teilweise auch in meiner Freizeit, ich glaube, Mediziner sind da einfach, weil doch die Gesundheit von anderen Menschen im Spiel ist, doch irgendwie intrinsisch da, viel akribischer. Und ich denke, wenn man heutzutage diese Voraussetzungen mitbringt, dass man eben verlässlich ist und wirklich engagiert, glaube ich, dann ist man in fast jedem Fach, in jedem Fachgebiet gern gesehen, glaube ich.
Mhm. Ja, apropos Kandidat, du hast jetzt einen quasi Wohnortwechsel. Von der Uniklinik in Graz bist du jetzt an der LMU in München. Was wirst du dort machen? Also operieren. Also aber warum München?
Also ich habe auch dort den Schwerpunkt Endoprothetik. Das heißt, ich werde mich überwiegend mit Endoprothetik und auch Revisionsendoprothetik beschäftigen. Wir werden diesen Schwerpunkt dort auch mit mir gemeinsam im Team weiter ausbauen. Auch hier zählt in der Medizin natürlich die Fallzahl und die Spezialisierung. Da werden wir sehr viel machen und ich habe natürlich vor, einige wissenschaftliche Projekte fortzuführen, kooperativ zu starten mit anderen Kliniken, auch mit meiner vorherigen Klinik. Ich denke, ich habe natürlich immer gewisse Leitungspositionen in Zukunft angestrebt. Ich fühle mich irgendwie besser ausgerüstet für so eine Position, wenn ich auch eine andere Klinik einmal gesehen habe. Ich war jetzt 9 Jahre einer wirklich großartigen Institution, was Ausbildung betrifft. Aber man macht halt selbst seine Sachen immer nur aus, wie man es immer gemacht hat, jetzt blöd gesagt. Das ist jetzt per se nicht schlecht, weil es natürlich gut funktioniert. Aber es gibt natürlich dann Spektren, auf die hat man sich nicht so spezialisiert. Und ich finde es wahnsinnig gut, dass ich da jetzt noch einmal doch in ein bisschen eine Situation kommt, wo ich mich nur wieder ein bisschen bewegen muss und ein bisschen aus der Komfortzone raus muss und mich wieder mit neuen Sachen, wo ich vielleicht nicht gut bin noch, mich auseinandersetzen muss.
Das ist. Und wie ist das Leben? Du hast es schon einmal gehabt, als du von Wien nach Graz gezogen bist und jetzt von Graz nach München. Wie ist das Leben in einer anderen Stadt als Newcomer? Wie hat sich's damals angefühlt und auf was freust du dich?
Also ich glaube, das ist durchaus wichtig. Ich bin nach Wien gegangen als Niederösterreicher. Das war damals ganz leicht, weil man ja nach der Matura im Prinzip sehr, sehr viele soziale Kontakte gehabt hat, die automatisch gleich in Wien waren. Entsprechend war das recht leicht, sein Netzwerk dann gleich zu nutzen. Nach Graz bin ich tatsächlich für die Stelle gegangen. Es war 6 Jahres Bundesstelle, das habe ich als Riesenchance gesehen und habe das auch genutzt und ich glaube, das war es auch. Aber es ist dann schon schwieriger, weil man seine ganzen Studienkollegen, also ich muss dazu sagen, mein bester Freund ist dann auch in Graz gelandet. Entsprechend war das sehr, sehr praktisch. Aber vor allem, wenn man dann einen Job hat, wo man durchaus mehr als 40 Stunden in der Woche arbeitet, ist das soziale Netzwerk oder das Freundeskreis aufbauen sehr arbeitsassoziiert. Das heißt, man wird sich durchaus schwerer tun, sich da anzukommen. Und ich glaube, und deswegen habe ich ja gesagt, dass ich das wann jetzt machen muss. Je älter man wird, jetzt, desto schwieriger tut man sich, wo reinzukommen. Und da geht es auch darum, ich glaube, dass da eine größere Stadt einfacher ist. Mhm. Also wenn man jetzt in ein kleines Krankenhaus in ein Bundesland, wo man noch nie war, theoretisch jetzt außer aus Urlaub, geht, dann tut man sich wahrscheinlich wahnsinnig schwierig, irgendwie dann irgendwann einmal ein soziales Netzwerk aufzubauen, vor allem auch, wenn man viel arbeitet. Ich habe in Graz eigentlich bis auf den Freund, der dann später gekommen ist, jetzt nicht wahnsinnig viele Leute gekannt. Ich habe mir mittlerweile eben in 9 Jahren durchaus ein großes Netzwerk aufgebaut, wo ich durchaus auch ein bisschen wehmütig bin über den einen oder anderen ja. und auch die ein oder andere, die ich nicht mehr so oft sehen werde. Aber grundsätzlich ist, glaube ich, noch ein guter Zeitpunkt, in einer großen Stadt sie noch einmal sozial aufzustellen. Ich glaube, das wird funktionieren. Aber ich habe als Assistenzarzt, also auf einer Orthopädie, damals, wie ich angefangen habe in Graz, das anders gesehen. Da habe ich auch gesagt, okay, da kann ich mich voll reinarbeiten. Da habe ich wenig Ablenkung und kann sehr schnell fachlich gut werden. Das stimmt. Aber man darf das irgendwie dann, irgendwann muss man auch schauen, dass eben mal die andere Säule im Leben funktioniert. Und da werde ich schon das in meinen neuen Lebensmittelpunkt anders machen, dass ich schon wirklich mir aktiv vornehme, einmal in der Woche gestern mit jemandem was essen.
Oder laufen
oder halt was trinken, natürlich nicht alkoholisch. Aber einfach diese Dinge wirklich klar integrieren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war doch als Junger anders verbissen in dieses Thema. Also ich habe es vor allem auch im PhD-Studium und im Medizinstudium durchaus so gesehen, dass ich das aktiv sage, wenn es jetzt nicht hier gibt, dann ist das gut, weil dann komme ich
arbeitsmäßig
ein bisschen weiter. Ja. Aber das sollte man nicht dauerhaft machen, glaube ich.
Hast du schon irgendwelche vagen Vorstellungen für die Zeit nach der Pensionierung?
Ja, ich denke immer wieder drüber nach, weil meine Eltern gerade in dem Alter sind, wo sie, also Pension ist bei uns jetzt, also wenn ich jetzt ein Kind wäre, würde ich Pensionist werden, das wird jetzt am meisten besprochen und nicht mehr Arzt, aber es ist so, dass ich an und für sich einmal grundsätzlich mich auf die Pension nicht verlassen will. Ich kenne sehr, sehr viele Orthopädinnen und auch Unfallchirurginnen, die eigentlich nach der Pensionierung entweder gutachterlich oder wahlärztlich weitermachen. Ich muss sagen, ich mag meinen Job gern genug, dass ich das aus derzeitiger Sicht an und für sich als total spannendes Modell sehe, dass man sein ganzes Wissen und seine ganze Erfahrung nicht jetzt mit 65 oder wahrscheinlich ist sie
68. Und mit der modernen Endoprothetik von heute kannst du mit 90 mit zwei Hüftprothesen, zwei Knieprothesen weiterarbeiten.
Ich weiß nicht, ob es operativ dann, wenn man doch Alterserscheinungen hat, ob man dann ewig operieren wird, je nach Situation. Ich will jetzt kann irgendwas sagen, was er zu tun hat, aber grundsätzlich glaube ich, dass man einfach sein fachliches Wissen und sein Können gerade bei einem doch Ärztemangel einsetzen kann und durchaus Fälle weiterhin abarbeiten kann und hier ein bisschen sie auch betätigen kann. Also ich will auf keinen Fall mit 65 auf der Couch landen, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.
Nein, weil das haben nicht, wir ganz am Anfang gehört, auf der Couch landen ist sehr ungesund.
Ja, dauerhaft, ja.
Also kann die Orthopädie und die orthopädischen Eingriffe sehr wohl zu einem ganzheitlich gesünderen Leben beitragen?
Die Orthopädie als Fachgebiet, es ist ja jetzt Orthopädie und Traumatologie in Österreich, aber wenn wir über Lebensstil reden, vor allem wahrscheinlich überwiegend Orthopädie, schon, aber präventiv. Das heißt, Orthopädie ist ja wesentlich mehr als die Operation. Das heißt, natürlich, Haltungsschulung, aktive Lebensstilschulung, diese Dinge, Bewusstseinsbildung, glaube ich, wären in Wahrheit viel, viel wichtiger, als dass man es in einer operativen Abteilung dann selektioniert, natürlich anwendet. Wenn es zur Operation kommt, orthopädisch, ist zu einem hohen Prozentsatz eigentlich schon ein bisschen zu spät bei den Sachen. Und dann wäre eigentlich jetzt wieder die DCR-Prävention oder so gefragt, dass man eigentlich den Patientinnen, zumindest wenn die andere Seite noch gesund ist, sagt, was könnte man anders machen, damit es auf der anderen Seite zumindest nicht so weit kommt. Aber im Prinzip, glaube ich, würden sich sehr, sehr viele Eingriffe natürlich, wie wir eh schon ganz am Anfang gesagt haben, durch einen entsprechenden Lebensstil lebenslang möglicherweise vermeiden lassen, aber natürlich möglicherweise auch nicht gewisse. Aber ich glaube, dass man orthopädisch sehr, sehr viel beitragen kann zum gesünderen Lebensstil.
Ja, in diesem Sinne, lieber Lukas, wünschen wir dir alles Gute für die kommende Zeit in München, dass du gut ankommst auf allen Ebenen und sehr viel dazu beitragen kannst, die Endoprothetik weiterzubringen. Und danke für das Gespräch und für die vielen spannenden Einblicke. Ich hoffe, auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer hatten Spaß und konnten ein bisschen was dazu lernen. Und ja, bitte liked, abonniert, shared und so weiter, kommentiert und hört uns auch nächste Woche wieder zu. Bis dahin wünschen wir euch viel Bewegung, soweit es geht. Eine gute Woche und schöne Grüße. Vielen Dank, Lukas.
Danke für die Einladung. Ich wünsche auch einen gesunden Bewegungsapparat.